Was ist ein gelungenes Beispiel aus der Praxis für einen Täter-Opfer-Ausgleich?
Ja, also das Besondere am Täter-Opfer-Ausgleich ist, dass es sich vom Gesetz sehr unterscheidet. Also Täter und Opfer können selber entscheiden, wie eine Wiedergutmachung erfolgen soll. Also es gibt nicht eine Richtlinie für eine gebrochene Nase, kriegst du 800 Euro oder sowas, sondern die können im Gespräch regeln, was die Geschädigte braucht. Und ein Fall, an dem man das sehr gut sehen kann, das ist einem Kollege von mir passiert. Da wurde eine Frau überfallen im Park und es fanden Vorgespräche statt. Die beiden sind letzten Endes wirklich aufeinander getroffen. Und sie konnte sehr gut erklären, was sie verloren hat, nämlich ihre Selbstsicherheit, alleine nachts rauszugehen. Sie hatte furchtbare Ängste, dann nachts auf die Straße zu gehen. Und dann war die Frage, wie er ihr das zurückgeben kann. Und dann haben die wirklich vereinbart, dass er sie begleitet. Er musste praktisch über Wochen und Monate hinweg mit ihr durch den Park, bis diese Ängste weniger wurden. Und dann irgendwann war die Auflage erfüllt. Also das
finde ich total faszinierend, weil ich mir vorstellen kann, dass dann sehr viel dann auch tatsächlich da in Bewegung gesetzt hat, wenn die Wochen und Monate über diesen Platz gehen.
Ja, ich meine, dass so ein Aufeinandertreffen sehr viel in Bewegung setzt, das sieht man ja auch sehr gut im Film vom Lars. Also so ein Aufeinandertreffen, er sieht sie am Fenster, er sieht ihre Ängste, er sieht die Betroffenheit vom Umfeld, er sieht ihren Verlust und das hinterlässt bei ihm einen Eindruck, das könnte ein Gerichtsverfahren niemals hinterlassen. Und da kann ein Täter dann Mitgefühle, Empathie entwickeln und auch den Wunsch entwickeln, das wieder in Ordnung zu bringen.
Gibt es sonst noch was Wichtiges, was du dazu fügen möchtest?
Ja, was ich noch sagen wollte, war zu der einen Frage, warum eine Person, die eigentlich dieses lehrt, das Vergeben lehrt, letzten Endes das selber nicht kann. Das ist zu einfach gedacht, dass man dann so sagt, ja, das, was mir selber zugestoßen ist, will ich einem anderen nicht zufügen, weil da entstehen solche tiefe seelische Verletzungen durch so einen Überfall, da geht was kaputt, also eben das Gefühl, die Autonomie verloren zu haben, die Selbstbestimmung zu verlieren, und da kann Aggression für einen Geschädigten ein Weg sein, mächtig zu erscheinen, weil Aggression ist hasserfüllt, die ist aber auch mächtig. Und diese Macht kann der Ohnmacht gegenüberstehen, innerlich. Und deshalb kann ein Geschädigter das als Weg sehen, seine Selbstbestimmung zurückzuerlangen. Also da muss man ein bisschen komplexer.
Also ich darf ich kurz, ich finde es jetzt nicht sehr einfach gedacht in dem Punkt. Habe ich auch mit in Betracht gezogen in der Richtung, aber wenn ich jetzt, also als, zum Beispiel, wenn ich mich jetzt in die Situation eines Lehrers reinversetze, ja, das lebt er ja jeden Tag und das ist ja jetzt nicht neu im Beruf drin, sondern irgendwann bildet der Beruf ja auch Charaktereigenschaften und zumindest fällt man ja in solchen Momenten in eine Schutzfunktion hinein, ja, vom Sozialverhalten und tut dann zumindest irgendwelche anderen Regeln einhalten, wie zum Beispiel melden oder sonstige Sachen. Sowas in der Richtung habe ich jetzt erwartet, dass da irgendwelche Meldungen ankommen oder solche, also dass irgendwelche Regeln eingehalten werden müssen in der Richtung. Bei der Polizei wird ja auch jemand, der wo sozial involviert ist, auch aus dem Verfahren herausgenommen.
Ja, schon. Also diese ganze Bildung soll ja dazu da sein, dass man dann richtig sich verhält. Aber diese Straftat, die war so massiv. Also die hat ja alles verloren, also seine Frau hat ja alles verloren, er hat sein Kind verloren. Das ist eine Demütigung, das ist, man fühlt sich da einfach schwach. Und da kann man die ganzen Grundsätze, die man hat, im Zweifel nicht mehr erfüllen. Also da fühlt man sich nicht mehr dazu in der Lage.
Darf ich um eines bitten? Also ich wollte halt erstmal diesen Durchgang nochmal machen, dass wir nochmal hier abrunden und dass wir dann aufmachen fürs Publikum. Sind wir da einverstanden? Weil sonst, glaube ich, oder war es jetzt was ganz Spezifisches?
Ja, ich bin relativ spezifisch, welche Arten von Straftaten eignen sich, das ist ja mit dem Kind auch sehr massiv, das eignet sich ja wahrscheinlich auch gar nicht so zum Täter-Opfer-Ausgleich und ist wahrscheinlich auch gar nicht vorgesehen. Oder, also die Sühnefunktion ist ja da auch nicht vollständig erfüllt in der Strafanspruch. Können Sie noch mal kurz darstellen, was für Straftaten typischerweise für vom Täteropfer und Stelle verfasst werden?
Also das ist die große Frage, ob sich diese schweren Straftaten eignen. Da gibt es viele Leute, die sagen, auf gar keinen Fall. Andere sagen, es eignet sich eigentlich für fast alle. Was gegeben sein muss, ist ein Opfer und ein Täter. Also es geht zum Beispiel nicht, wenn ich beim H&M was klaue, dass der H&M sich da hinsetzt. Das muss eine Person sein. Genau. Aber die Frage steht schon im Raum. Ein Opfer, für ein Opfer ist es sehr wichtig, einen Zugang zum Täter zu kriegen in manchen Fällen, denn die haben Fragen. Die wollen wissen, wieso war ich, wieso hast du das überhaupt gemacht, wieso hast du mir das angetan. Für die ist wichtig, ihre Geschichte zu erzählen, die Geschichte zu rekonstruieren und neu zu ordnen, weil diese Neuordnung eine Form von Verarbeitung darstellen kann. Und wenn der Wunsch vom Geschädigten besteht, würde ich einen Täter-Opfer-Ausgleich auch für solche schweren Fälle befürworten. Aber das ist meine persönliche Meinung, da gibt es ja andere Meinungen dazu. In der Praxis ist es tatsächlich so, dass es eher für weniger heftige Straffälle passiert. Also, und vor allem auch vor einer Verhandlung. Ne?